Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludewig und ich bin Charlotte Haunhorst. Mein heutiger Gast bei Handelsblatt Rethink Work ist Petra von Strombeck. Sie ist CEO der New Work SE. Wer sich jetzt fragt, was das genau ist, das ist das Unternehmen hinter Plattformen wie Xing oder zum Beispiel auch der Jobbewertungsplattform Kununu. Ich habe Frau von Strombeck aber jetzt nicht nur eingeladen, weil ihr Arbeitgeber New Work im Titel trägt, was ja der Titel dieses Podcasts auch ist oder das Thema, sondern weil ich mich in den vergangenen Wochen gefragt habe, wie wird das Jahr 2022 eigentlich für Arbeitnehmer, aber vielleicht auch, was müssen Arbeitgeber tun, um noch gute Leute zu finden? Und da dachte ich, dass Frau von Strombeck, die ja bei Xing immer knapp 20 Millionen Leute in ihrem Netzwerk hat, vielleicht Antworten drauf hat. Herzlich willkommen, Frau von Strombeck.
Ganz herzlichen Dank, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ich habe im Vorfeld in allen Interviews über Sie gelesen, wie sehr Sie Videokonferenzen hassen.
Stimmt.
Und auch gerade sind wir jetzt wieder mit einem Videobildschirm miteinander verbunden.
Videopodcasts sind nicht besser, ehrlich gesagt.
Da muss ich Sie jetzt erstmal fragen, das war vermutlich, wir sind jetzt gerade in der vierten Welle mit Homeoffice und Zuhausearbeiten. Es war ein hartes Jahr für Sie vermutlich, oder?
Naja, fairerweise waren es sogar schon zwei harte Jahre, denn ich habe meinen CEO-Job ja angetreten, schon aus dem Lockdown heraus. Ich habe also am Anfang meine Mitarbeiter nie gesehen, außer über kleine Kacheln auf dem Bildschirm. Und dass man das hassen lernen kann, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
Also umso netter, dass Sie jetzt auch trotzdem mich auf einem Bildschirm anschauen. Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben Ihren Job gestartet am Anfang der Pandemie. Also Sie sind im Januar 2020 zur New Work SE gekommen und sind seit Ende Mai 2020 Vorstandsvorsitzende. Nun würde mich natürlich erstmal interessieren, in der Zeit, in der Sie da sind, welchen Eindruck haben Sie denn gerade mit Bezug auf Xing? Welche Themen bewegen die Menschen in Ihrem Netzwerk seit Beginn der Pandemie?
Ganz andere als vorher, das kann man schon mal ganz deutlich sagen. Also es ist ja tatsächlich so, dass Corona die ganze Arbeitswelt wirklich umgekrempelt und dramatisch verändert hat. Es gibt eine nie dagewesene Flexibilität. Viele Leute, zumindest die Wissensarbeiter Deutschlands, können von zu Hause arbeiten und haben das ja auch redlich genutzt und werden sich diese Freiheiten nicht mehr abnehmen lassen. Es gibt neben dieser ganzen Digitalisierung und Flexibilisierung auch die Tatsache, dass die Leute tatsächlich die Corona-Krise auch genutzt haben, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Bin ich beim richtigen Arbeitgeber? Was möchte ich mit meinem Leben machen? Dadurch, dass Beruf und Privatleben so nah beieinander lag in all diesen Zeiten, haben sich viele schon deutliche Sinnfragen gestellt. Und es ist definitiv so, dass es einen geringeren Zusammenhalt gibt, natürlich als vorher mit seiner Firma, mit seiner Belegschaft und so weiter, der auch zu einer höheren Fluktuation führt. Also Leute stellen sich die Sinnfrage, Leute wechseln häufiger den Job und Leute genießen ungeahnte Freiheiten, die es vorher so nicht gab. Also Corona hat den Arbeitsmarkt schon sehr deutlich durchgeschüttelt, würde ich sagen.
Und inwiefern profitieren Sie von dieser Entwicklung bei Xing?
Naja, also ehrlich gesagt, wir sind tatsächlich Profiteur dieser Entwicklung, denn wie Sie vielleicht wissen, bieten wir ja unter anderem für Personalabteilungen ganz viele Tools an, sei es Employer Branding, sei es Active Sourcing bei uns auf der Plattform. Also wir versuchen ja den Leuten oder den Personalabteilungen das Recruiting zu ermöglichen und demzufolge sind wir natürlich auch Profiteur dieser Welle, denn jetzt suchen alle händeringend wieder Menschen und da sind wir mit unseren Tools an vorderster Front dabei.
Und wenn wir jetzt einen Ausblick wagen auf das Jahr 2022, an dessen Anfang wir jetzt gerade sind, was denken Sie denn? Wie wird das weitergehen? Wird weiter der Wunsch nach Flexibilität da sein, nach Jobwechsel oder vielleicht auch doch nach so langer Krise mehr Stabilität? Was ist da so Ihr Bauchgefühl vielleicht auch?
Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, wenn man drauf guckt, gibt es positive und negative Corona-Effekte. Wir haben zum Beispiel kürzlich eine Befragung bei unseren Mitgliedern gemacht und ich kann Ihnen sozusagen brandneue Zahlen dazu mitbringen.
Gerne.
45% unserer Mitglieder sagen, sie sind glücklich im Job. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr als allgemein üblich in Deutschland. Da kann ich denen sozusagen gratulieren und freue mich für die. Die sagen aber auch, die prägenden Momente sind tatsächlich der mangelnde Kontakt zu den Kollegen und eine höhere Fluktuation. Und das zeigt auch so ein bisschen die Zweischneidigkeit von Corona, mit der wir ins nächste Jahr gehen. Ich glaube, die Welt wird morgen nicht nur remote sein, sondern die Leute werden auch wieder zurückkommen wollen in Büros, auch nach der vierten Welle. Denn der zwischenmenschliche Kontakt fehlt. kulturprägende Elemente, jeder kleine Chat an der Kaffeemaschine, alles, was man so im zwischenmenschlichen, täglichen Arbeitsleben eigentlich braucht, wo man so viel Zeit verbringt, ist eben nicht nur über Zoom-Kacheln abzubilden. Und ich glaube deswegen, die Welt morgen wird definitiv weiterhin sehr viel stärker digital sein, sehr viel stärker aber hybrid sein und nicht nur aus dem Homeoffice heraus stattfinden. Das Büro ist für mich nach wie vor, hat eine tragende Rolle auch in der Arbeit von morgen. Ich glaube aber tatsächlich, dass für die Arbeitgeber ganz neue Herausforderungen lauern, die sich auch jetzt schon zeigen. Also wenn man jetzt mal von den Wissensarbeiter absieht, dann schauen Sie sich mal die aktuelle Restaurantlandschaft ab. Da haben sich ganz viele Arbeitnehmer tatsächlich entschieden, die Branche zu verlassen, um woanders sicherere Jobs zu finden, zu im Zweifelsfall besseren Arbeitsbedingungen. Und jeder sucht jetzt händeringend. Durch die höhere Fluktuation hat quasi jedes Unternehmen den Challenge, wie halte ich meine Mitarbeiter, wie rekrutiere ich neue, wie schaffe ich es, eine Kultur aufrechtzuerhalten, in der neue Leute kommen und alte gerne bleiben. Und dieses Phänomen wird bleiben.
Dieser Punkt, den Sie eben gesagt haben, wie gewinne ich Leute, da habe ich aber auch das Gefühl, es hat sich massiv verändert. Also ich erinnere mich, vor 5 Jahren wollten noch alle gern zu dem Unternehmen mit dem Bällebad und dem Obstkorb. Und wenn man heute sich jetzt so umschaut, habe ich das Gefühl, es geht darum, kann ich mich mit den Werten eines Unternehmens identifizieren? Wie flexibel ist es eigentlich? Was habe ich vielleicht auch an Benefits, was Kinderbetreuung angeht? Wie beobachten Sie das? Gab es da so einen Wechsel von cool zu, es soll mich persönlich in meiner Lebenssituation vor allem stärken?
Also definitiv spielen die weichen Faktoren, so würde ich sie mal nennen, und das ganze Thema auch Sinn, Sinnhaftigkeit, Purpose, wie immer Sie es nennen wollen, aber auch Unternehmenskultur eine ganz dramatische Rolle, und die wird auch immer wichtiger. Auch das sehen wir aus Umfragen. Während früher ja so ganz steil Karriereleitern erklommen wurden und es auf Gehalt und möglichst Positionen ankam, haben heute die Leute viel mehr Brüche in ihrem Lebenslauf, weil ihnen andere Sachen wichtig sind. Und sie suchen danach auch die Arbeitgeber aus. Und damit werden weiche Faktoren viel wichtiger und sind auch heute häufiger Grund, die Firma zu wechseln. Also man entscheidet sich vielleicht für ein Unternehmen, aber man verlässt es dann letztendlich, weil die Kultur nicht passt, weil man sich irgendwie verbiegen muss, weil man nicht mit der Leistung und dem, wie man sein kann, tatsächlich zu Potte kommt.
Mhm. Sie haben aber gerade eben auch gesagt, dass Ihren Studien zufolge doch viele Arbeitnehmer in Deutschland noch glücklich sind. Ich glaube, Sie haben eben gesagt 45%.
Das war tatsächlich eine Umfrage, die wir gemacht haben. Also 400 Xing-User haben wir befragt und damit im deutschsprachigen Raum. Und fairerweise muss man sagen, da haben wir natürlich ein Übergewicht der Wissensarbeiter und scheinbar auch der Glücklichen. Meine Annahme wäre, dass wenn Sie auf die Gesamtarbeitnehmerschaft schauen, die wir sicher in dem Fall nicht repräsentativ verkörpern, dass es wahrscheinlich etwas anders verteilt sein dürfte. Fairerweise gab es in der Corona-Krise ja auch Gewinner und Verlierer. Es ist ja nicht für jede Arbeitsgruppe möglich, von zu Hause zu arbeiten und von der Freiheit zu profitieren. Verkäuferin im Supermarkt oder ganz andere Tätigkeiten, die mussten vor Ort sein und sich dann auch noch einem erhöhten Gesundheitsrisiko aussetzen. Deswegen meine Annahme wäre, dass nicht alle gleich glücklich sind.
Ja, ich hatte neulich auch gelesen, so einen Spruch, irgendwie die Pandemie ist vor allem, dass White-Color-People, Blue-Color-People dafür bezahlen, dass sie zu Hause bleiben können. Also
ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass es durchaus eine Kluft gibt, auch in dem, wie die Pandemie erlebt wird und wer davon die Profiteure sind. Völlig richtig.
Das heißt, wenn wir darüber reden, wie wird 2022 als Jahr für den Arbeitsmarkt, müssen wir vielleicht auch erstmal sagen, das ganze Thema große Freiheit, große Selbstverwirklichung ist vor allem ein sehr privilegiertes Thema.
Ja, nicht zwingend, weil, also wir haben gerade den Gastronomiebereich oder Restaurantbereich schon angesprochen. Es ist so, dass ich glaube, dass der Mangel an Arbeitnehmern, also wir gehen auf Zeiten zu, wo wir tatsächlich einen Arbeitnehmermarkt haben, wo wir nicht mehr über Arbeitslosigkeit, sondern Arbeitermüdigkeit sprechen werden in Zukunft. Und das wird sich noch verstärken mit allen Babyboomern. 5 Millionen Leute werden unseren erwerbstätigen Markt verlassen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und das sind Fakten, Zahlen. Die Leute sind ja alle schon geboren, die morgen in den Arbeitsmarkt eintreten oder wieder austreten. Und so gesehen, glaube ich, dieser Mangel bezieht sich quasi auf alle Bereiche. Und damit wird jeder ein Stück weit die Wahl haben, sich für den Arbeitgeber zu entscheiden, der ihm das bietet, was er möchte. Mhm. Und Leute können ganze Branchen wechseln, sich neu sortieren und auch daraus entstehen ja Chancen aus einer Krise. Nicht zwingend für die Arbeitgeber im Gastronomiebereich zugegeben, aber eben für die Arbeitnehmer, die Chance ergriffen haben, in der Krise sich neu zu orientieren und was zu finden, was ihnen mehr Spaß macht oder mehr Sicherheit bietet.
Ja, ich denke da gerade drüber nach. Also mein Eindruck ist schon, dass natürlich zum Beispiel Digitalkräfte gerade wahnsinnige Möglichkeiten haben. Das beliebte Thema ist ja auch immer Entwickler, die quasi jetzt alles fordern können. Aber stimmt das so in die Breite? Also klar, man kann natürlich schon irgendwie den Job wechseln, aber ich glaube auch, dafür muss man in einer Lebenssituation sein, wo man das zum Beispiel auch riskieren kann, seine Arbeit zu wechseln. Und wenn ich da jetzt an die alleinerziehende Mutter mit kleinem Kind denke, denke ich, das ist schon sehr viel schwerer, vielleicht zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf Erzieherin sein, wo die Arbeitsbedingungen schwierig waren in der Pandemie, und gehe jetzt das Risiko ein.
Klar, aber auch Erzieherinnen sind händeringend gesucht, genauso wie Pflegekräfte, genauso wie alle möglichen anderen Kräfte. Und ich glaube schon, dass die durchaus die Chance haben, sich auch zu verändern. Natürlich, gebe ich Ihnen völlig recht, ist ein Jobwechsel immer ein gewisses Wagnis, und zwar sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Man muss sicherstellen, dass es auf beiden Seiten passt, dass man sozusagen gut reinkommt in den neuen Job und dass es einem dann auch tatsächlich mehr Spaß macht als vorher. Und das ist immer ein Wagnis für beide Seiten. Deswegen ist es besser, Talente zu halten und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute nicht weglaufen. Aber Sie haben gerade angesprochen, die natürlich sehr gefragten digitalen Ressourcen. Und das ist ja klar, dass es immer Gruppen gibt, die so rar gesät sind, die so händeringend gesucht werden, dass die sich im Prinzip die Arbeitsbedingungen aussuchen können. Das ist sozusagen die Spitze. Aber ich glaube, selbst für alle anderen gibt es ausreichend Jobs da draußen. Wenn Sie sich die Zahl der offenen Stellen angucken, die es aktuell gibt, die ist versus Vorjahr 35% höher und liegt bei 810.000, sowas in der Größenordnung. Wenn Sie sich angucken, Online-Stellenanzeigen, die haben sich verdoppelt. Und also es wird händeringend gesucht nach Leuten überall. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass Arbeitnehmer große Chancen haben im nächsten Jahr, den Job zu finden, der zu ihnen passt und sich da zu verwirklichen.
Jetzt reden wir gerade viel über Arbeitnehmer, aber wir hatten es eben ganz kurz schon. Was ist denn mit den Arbeitgebern? Was, also sind die drei Dinge, von denen Sie sagen würden, das sollten Arbeitgeber jetzt angehen oder tun, damit sie kommendes Jahr noch Leute finden? Weil Sie haben ja eben gesagt, man kann sich gerade vielleicht als Digitalkraft momentan aussuchen, wo man arbeiten möchte. Was wären aus Ihrer Sicht gute Dinge, wo man ansetzen könnte?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Unternehmen viel tun können und viel beginnt bei der Unternehmenskultur, eben genau ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute gerne arbeiten, auf Augenhöhe, in denen es eigenverantwortliches Arbeiten gibt, man gut und transparent miteinander umgeht, Teamwork gibt und so weiter. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die man von oben kommend in einem Unternehmen schaffen kann, um attraktiv für Mitarbeiter zu sein. Und auch das beweisen zahlreiche Studien. Je eigenverantwortlicher die Menschen arbeiten, je mehr digitale Transformation in einem Unternehmen stattfindet, desto zufriedener sind die Mitarbeiter. Das heißt, diese Voraussetzungen kann man im Unternehmen schaffen. Das ist mal das Erste. Zweitens kann sich jedes Unternehmen darauf besinnen, es gibt so viele Mütter da draußen und so viele ältere Menschen, die gerne entweder in Arbeit bleiben oder wieder in Arbeit kommen würden. Wir haben ein ganzes Heer an stiller Reserve in Deutschland, die aber nicht genutzt wird, weil viele Arbeitgeber sich noch klar machen müssen, dass Mütter, die gerne wieder einsteigen wollen, selbst wenn sie Kinder haben, perfekt ausgebildet sind und es einfach eine Vernachlässigung dieser Menschen ist, wenn wir die nicht wieder aufnehmen ins Arbeitsleben. Und da sind viele einfach noch viel zu rigide von den Modellen, von den Teilzeitmodellen und von allem, was da angeboten werden kann an Support.
Und das Dritte?
Und dann würde ich ganz werblich natürlich sagen, dass alle gerne unsere Tools nutzen dürfen, um ihre Leute zu rekrutieren.
Okay. Was ist mit dem Thema Migration?
Ist natürlich, also ehrlich gesagt, wenn man sich die 5 Millionen anguckt, die wir morgen verlieren werden, also die Babyboomer-Generation, von der ich gerade sprach, ist ja ganz klar, dass wir das kaum ohne Migration bestreiten können. Und Migration ist ein wesentlicher Teil. Und auch da muss viel mehr Flexibilität, Anerkennung von Zeugnissen, von sonst, also das muss richtiggehend gefördert werden, um sozusagen dieses große Loch, auf das wir noch zulaufen, obwohl alle die Situation aktuell schon dramatisch finden, das the worst is yet to come. Also das Schlimmste steht uns eigentlich noch bevor, der Tsunami, der auf uns zurollt mit 5 Millionen, die wir verlieren aus dem Arbeitsmarkt. Und das kann natürlich unter anderem durch Migration gelöst werden. Ist aber jetzt weniger was die Firmen machen können, als vielmehr muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, dass es leicht möglich ist.
Ja, Sie haben jetzt eben das Bild des Tsunamis, der da so auf uns zurollt. Also als Arbeitgeber würden Sie sagen, sollte man eher Sorge haben vor dem kommenden Jahr, und als Arbeitnehmer wiederum ist man in einer super Situation. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ich glaube, viele der Arbeitnehmer machen sich heute schon Gedanken, denn es, wie gesagt, es gibt sehr viele offene Stellen und jeder hat schon erkannt oder viele haben erkannt, dass das Recruiting ein Kernthema wird und auch ein Erfolgsfaktor von morgen ist, ja. Aber in der Zusammenfassung würde ich dem so zustimmen.
Nun sind Sie ja selber auch in einem Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
1900 sogar. Also wenn Sie es jetzt nicht nach FTEs, sondern nach Köpfen rechnen, dann sind wir 1900, ja.
Was beschäftigt Sie denn gerade als Arbeitgeberin sozusagen oder als Chefin? Wie bereiten Sie sich aufs kommende Jahr vor?
Also wir haben die gleichen Recruiting-Challenges wie die anderen auch und versuchen uns dafür bestmöglich aufzustellen. Auch wir arbeiten ganz aktiv an unserem Thema Unternehmenskultur. Wie können wir damit umgehen, dass wir jetzt schon wieder in der vierten Welle sitzen, schon wieder keine Weihnachtsfeier haben, schon wieder alle Kommunikation nur über Bildschirme machen und die Leute zu Hause sitzen? Wie kriegen wir dieses Miteinander gut hin und die Leute begleitet durch diese vierte Welle? Wir sind in Hamburg gerade im September in ein grandioses Büro gezogen und ich freue mich schon drauf, wenn alle wieder hierher kommen, denn wir waren quasi nur 8 Wochen hier, dann ging es wieder von vorne los. Aber das Miteinander, wir konnten das so ganz kurz erleben, das hat sich einfach toll angefühlt und da freue ich mich drauf. Also deswegen, auch wir arbeiten an Recruiting-Kultur und wie wir unser Büro dann wieder erlebbar machen.
Haben Sie kurz überlegt, es abzumieten wieder, das Büro, nachdem nach 8 Wochen wieder nichts mehr los war?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein totaler Büroverfechter. Also ich glaube wirklich an das Büro als kulturelle Stätte. Wir haben unser Büro so gestaltet, dass die Leute darin quasi soziale Interaktion haben können. Ich weiß nicht, ob Sie über unser Büro schon mal was gelesen haben. Wir haben von der Kiezkneipe bis zum Event zum Space für Koch-Events sozusagen alles Mögliche bei uns im Büro, um eben genau dieses Zusammenkommen der Menschen wieder zu ermöglichen. Unser Büro ist jetzt anders, als wir es vorher je konzipiert hätten, aber es hat andere Aufgaben auch.
Ja, und haben Sie das Gefühl, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen das an, in der kurzen Zeit, in der Sie da waren?
Ich glaube, sehr wohl, ja. Ich habe sehr viele begeisterte Stimmen darüber gehört. Und die Kiezkneipe war der gefragteste Ort im ganzen Unternehmen. Da gab es so viele Team-Events, das können Sie sich nicht vorstellen. Die war tatsächlich ausgebucht in den ersten 8 Wochen, weil da jeden Abend irgendwas stattfand.
Ja, nun habe ich natürlich, da Sie ja auch zu Ihnen gehört ja auch die Plattform Kununu, wo man den Arbeitgeber bewerten kann. Ich habe mir natürlich die Handelsblatt-Bewertungen dort angeschaut.
Ich habe nicht reingeguckt vorher.
Die sind dann ein bisschen schlechter als die Bewertung von Ihrem Unternehmen. Aber bei Ihnen steht auch drin, dass prinzipiell die Kultur gut ist, aber es gäbe immer noch zu viele Top-Down-Entscheidungen und das sei schlecht. Ist das ein Thema, was Sie noch angehen?
Also, um mal zu sagen, ich glaube schon, dass ein Unternehmen eine gewisse Führung und Strategie von oben braucht. Ob das dann immer eine Top-Down-Entscheidung ist, ich würde ja niemand vorschreiben, wie er das dann genau umzusetzen hat. Aber zumindest die Richtung möchte ich schon sehr gerne vorgeben mit dem Vorstand gemeinsam. Ich glaube, das ist auch das Ziel der Übung. Ich bin nicht dafür, dass eine Firma eine komplette Demokratie ist, wo alles unten entschieden wird. Aber es sollte an der Stelle entschieden werden, die richtig ist. Und die Richtung kommt von oben, das Wie und das Was kommt dann von weiter unten. Also so gesehen glaube ich nicht, dass wir eine komplette Revolution unseres Unternehmens brauchen.
Okay, also es wird keine Umstrukturierung in der Struktur geben, keine Holokratie oder Abschaffung von Chefs. So viel New Work dann
im Moment nicht geplant, aber grundsätzlich sind wir natürlich offen für neue Konzepte und testen alles mal an diesen und jenen Stellen.
Wir haben vorhin schon ganz kurz über ein Thema geredet, das mich persönlich auch sehr interessiert. Das ist dieses Thema Great Resignation. Also Sie haben schon gesagt, in Deutschland haben Sie das Gefühl, sind die Leute doch noch verhältnismäßig glücklich, die Sie befragt haben, eher eine kleine Gruppe. Tatsächlich gab es dazu ja auch schon so ein paar Erhebungen in den vergangenen, seit Beginn der Pandemie. Und eine Studie hat zum Beispiel besagt, dass 6% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sommer 2021 ihren Job gekündigt haben und dass das für in Europa ein eher relativ hoher Wert ist. Glauben Sie, das wird noch mehr?
Also, wie gesagt, wir haben über die Faktoren ja schon gesprochen. Die Leute haben sich in der Corona-Krise die Sinnfrage gestellt. Es ist weniger Zusammenhalt mit dem Unternehmen und den Kollegen, weil man zu Hause sitzt und auf einen Bildschirm starrt. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten da draußen, denn sehr viele Jobs sind offen und es gibt viele Opportunitäten, sodass man sich seinen Arbeitgeber ein Stück weit aussuchen kann. Glaube ich, dass wir da die Spitze schon erreicht haben? Nicht zwingend, aber wir haben auch in Deutschland, vielleicht nicht the grand resignation oder the grand reshuffling, wie es so schön aus Amerika hieß und rüberschwappte, sind ja immer sehr gut in Namensgebung, aber wir haben durchaus eine höhere Fluktuation schon gesehen. Meine Erwartungshaltung wäre, dass die auf dem Niveau bestehen bleibt, aber nicht dramatisch ansteigt.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob es eine Altersfrage ist. Also ich bin 33, ich bin die Generation der Millennials. Man sagt über uns gerne, wir sind ein bisschen selbstverliebt und faul und wollen eigentlich nicht so gerne so viel arbeiten. Nach uns kommt dann die Generation Z, das sind diejenigen, die in den 90ern geboren wurden und die vor allem das Thema Purpose ganz groß schreiben. Also die denken nicht nur an sich, anders als wir Millennials, sondern auch mal an die anderen. Gerade diese Generation aber gibt es erste Studien, dass die viel, viel häufiger den Job wechseln und dass sozusagen man sehr schnell kündigt, wenn man sich nicht identifiziert mit einem Unternehmen. Beobachten Sie das auch so?
Also ich glaube zumindest, dass, und das sehen wir auch bei uns im Unternehmen, also bei uns ist der Altersdurchschnitt übrigens 32, also so gesehen bin ich der Grufti unter den hier Anwesenden. Mhm. Aber auch wir sehen natürlich, dass die jüngeren Mitarbeiter und jüngere Generationen ganz andere Wertesysteme haben, ganz anders auf Karriere und das Umfeld reagieren und wir andere Sachen bieten müssen, um diese Menschen zu halten. Ja, natürlich. Aber wir haben mit unserem Purpose for a Better Working Life natürlich auch eine gute Ausgangslage, möchte ich mal sagen. Denn wir arbeiten an dem glücklichen Arbeitsleben für unsere Kunden und dafür, dass sozusagen die Personalabteilung den idealen Match auf der anderen Seite, auf der Talentseite finden. Und das ist ja erstmal eine schöne Berufung für alle und ein schöner Purpose, an dem man beitragen kann.
Es gibt ja aber auch Unternehmen, die sagen, es ist gar nicht gut, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu lange da sind. Also von Google heißt es ja zum Beispiel immer, dass die gerne noch mal durchmischen oder von Amazon. Wie sehen Sie das? Ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht so lange tatsächlich bleibt und häufiger mal wechselt?
Also ich glaube, man muss einfach eine gute Balance finden. Und das gilt sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter. Wenn Sie von der Unternehmensseite drauf schauen, dann brauchen Sie eine gewisse Stabilität, um Prozesse, Knowledge und sonst was aufrechtzuerhalten und Wissen weiterzugeben. Und andererseits wollen Sie auch keine Leute haben, die da 20 Jahre sitzen, weil dann fehlt Ihnen wahrscheinlich die Inspiration und die Kreativität und Sonstiges, je nachdem, um welche Bereiche es geht. So gesehen eine gewisse Fluktuation ist sicher immer gut und wünschenswert, aber wenn es zu viel wird, dann haben sie eben einfach auch Wissensverluste und das wird unwirtschaftlich, allein schon, weil das Thema Fluktuation, die Stellen wieder zu besetzen, die Leute einzuarbeiten, ja auch ein riesiger Aufwand ist, den man nicht unterschätzen darf. So, wenn sich jetzt von der Arbeitnehmerseite draufschauen, dann glaube ich auch, dass ein gewisser Wechsel in der Karriere durchaus eine Inspiration sein kann, man lernt immer wieder was Neues, man findet sich in bestimmte neue Umfelder ein und so weiter. Wenn Sie allerdings im Jahresrhythmus Ihren Job wechseln, dann werden Sie vielleicht auch nie richtig wirksam, weil Sie gar nicht angekommen sind, um die Früchte Ihrer Arbeit zu ernten.
Nochmal zum Thema Generation. In der Generation meiner Eltern war es wahnsinnig wichtig, dass man einen sicheren Job hat, im besten Fall verbeamtet wird.
Das haben mir meine Eltern auch immer gepredigt.
Ich hätte tatsächlich gedacht, zu Beginn der Corona-Krise, dass das wieder ein Thema wird, dass Leute, wenn es eine wirtschaftliche Instabilität vielleicht gibt oder man zumindest befürchtet hat, dass es sie geben wird, dass Leute eher ja ins Beamtentum zurückflüchten oder zumindest versuchen, irgendwie beim Staat angestellt zu werden. Das scheint nicht so zu sein. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass die Leute dann doch nicht so sehr nach Sicherheit gehen, sondern doch die Freiheit bevorzugen?
Na, ich glaube, der Arbeitsmarkt ist heute ein tatsächlich anderer in vielerlei Hinsicht. Also wenn wir sagen, es ist nicht mehr ein Arbeitslosigkeitsproblem, sondern ein Arbeiterlosigkeitsproblem, dann haben Sie ja automatisch mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Sicherheit, wieder reinzukommen. Früher konnten Sie nicht sagen, ich gehe 9 Monate auf Sabbatical. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Vertrag vorher oder danach unterschrieben haben beim Handelsblatt. Aber heutzutage können die Leute sich es leisten, auf ein Sabbatical zu gehen und die finden danach auch wieder einen Job. Früher undenkbar, weil man nie gewusst hätte, wie lange brauche ich, um danach wieder einen Job zu finden. Und ich glaube, das ist einfach schlicht eine Frage von Nachfrage und Angebot. Heute habe ich die Sicherheit, auch wieder einen vernünftigen Job zu finden. In sehr kurzer Zeit, so gesehen, habe ich einfach auch mehr Freiheit und kann es mir leisten.
Das heißt, Sie würden sagen, man kann heute auch mit 60 noch sagen, ich mache 9 Monate Sabbatical?
Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, dass ich glaube, die Herausforderung liegt darin, die Älteren und die Mütter wieder in den Arbeitsmarkt zu kriegen. So gesehen, für 60-Jährige ist es wahrscheinlich nicht der richtige Move, würde ich mal annehmen. Aber für die Jüngeren auf jeden Fall.
Mich würde auch bei Ihnen persönlich tatsächlich interessieren. Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern hätten es auch gerne gehabt, wenn Sie verbeamtet werden. Sie haben aber verhältnismäßig häufig den Job gewechselt. Sie waren mal bei einer Tochter von Chivo, Sie waren bei Lotto24, Sie waren eine Zeit lang, haben Sie auch in Frankreich gelebt, glaube ich. Wie kam das denn bei Ihnen persönlich in Ihrem Umfeld an? Kamen da Sprüche so, warum wechselst du so häufig? Was soll das? Wurden Sie mal in Gesprächen danach gefragt? Oder ist es vielleicht so, wenn man dann doch digital auch arbeitet oder eine Expertise hat, dass es keine Rolle spielt?
Ach, ich glaube, ich war immer sehr stark bei meinen Jobwechseln getrieben von neuen Herausforderungen und der Lust, was Neues zu machen und wirklich was zu gestalten und zu bewirken. Und so gesehen haben sich diese Opportunitäten dann eigentlich fast zwangsläufig ergeben. Und ja, meine Eltern haben zum Teil die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wie kannst du jetzt das machen, wo du doch gerade und so weiter? Aber das hat mich jetzt nicht wirklich belastet. Und am Ende haben sie es dann auch verstanden.
Gibt es was in Ihrer Karriere, was Sie rückblickend als Fehlentscheidung sehen würden?
Fehlentscheidung. Also ich glaube, natürlich trifft man so und so viele Entscheidungen, die immer falsch sind, jetzt einfach mal auf einer täglichen Basis und danach ist man immer wieder schlauer. Also aus jeder Managementaufgabe trifft man wahrscheinlich so und so viele Fehlentscheidungen. Die Kunst liegt darin, mehr richtige Entscheidungen zu treffen, als falsche Entscheidungen zu treffen. Aber wenn ich jetzt auf meine Karriere gucke, dann würde ich sagen, die größte Herausforderung war auf jeden Fall Frankreich. Da bin ich hingegangen in einen neuen Markt, in ein Unternehmen, was vorher von einem sozusagen Gründer, älterer Herr geführt wurde. Neue Sprache, neues Team, neues Umfeld. Also war sehr viel neu und damit eine sehr große Herausforderung. Und mein Learning daraus war so ein Stück weit, Achtung, man kann, wenn man seinen Job wechselt, ein paar Dimensionen neu gestalten. Aber wenn man alle auf einmal neu gestaltet, wird es sehr anstrengend.
Okay, ich nehme jetzt unserem Gespräch so ein bisschen mit fürs kommende Jahr. Sie glauben, die Spitze des Eisbergs ist vielleicht noch nicht erreicht, aber es ist nah dran. Und dass vor allem Arbeitgeber Strukturen ändern müssen, anstatt Obstkörbe hinzustellen.
Kultur, genau.
Kultur. Und wie würden Sie das Thema Kultur angehen, dass Unternehmen ihre Kultur ändern? Das ist ja immer ein sehr großes Vorhaben. Ich hatte in meiner letzten Folge Tobias Krüger von der Otto Group zu Gast, der auch gesagt hat, das ist eigentlich immer ein Himmelfahrtskommando, wenn man die Kultur ändern möchte. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es fängt tatsächlich sehr stark mit Vorleben von oben, mit Führungskräften, mit Kommunikation, mit Transparenz, mit Haltung an. Also deswegen, wenn die Spitze nicht überzeugt ist, dass sich was ändern muss, dann ändert sich auch nichts.
Nun würde mich zum Abschluss nochmal interessieren. Sie haben am Anfang unseres Gespräches ja erwähnt, dass Sie als Xing von der Krise auch profitieren. Stichwort mehr Recruiting zum Beispiel ist gefragt, mehr berufliche Vernetzung. Nun gibt es da ja bereits einen sehr starken Konkurrenten, nämlich LinkedIn, die international unterwegs sind. Mich würde interessieren, denken Sie, da kommt kommendes Jahr noch mehr auf den Markt?
Oh, es wird tatsächlich, gibt es ja ganz viele auch neue Startups im HR-Tech-Bereich, die mit immer neuen Recruiting-Ansätzen und Lösungen auf den Markt kommen. Und ich glaube, das Feld ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Da gibt es große Player, kleine Player, sehr viele neue Ideen. Also ich glaube, rund um das Feld wird sich noch sehr viel bewegen, denn das ist definitiv ein Wachstumsmarkt.
Also wenn man im Jahr 2022 über einen Jobwechsel nachdenkt, könnte auch RecruiterIn eine gute Perspektive sein.
Definitiv. Die sind ebenfalls händeringend gesucht, ja.
Frau von Strombeck, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen.